Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute erwartet dich ein inspirierendes Gespräch mit Pamela Geldmacher. Pamela ist unter anderem Somatic Leadership Expertin, Pauseforscherin, promovierte Medien- und Kulturwissenschaftlerin und sie beschäftigt sich vor allem mit Körperintelligenz und dem Nervensystem. Und Pamela hat sich intensiv aus eben kulturwissenschaftlicher und auch spiritueller Perspektive mit patriarchalen Machtstrukturen und deren Einfluss auf unser Leben beschäftigt. Und darüber haben wir ja recht philosophisch und eben aus dieser kulturwissenschaftlichen Perspektive gesprochen. Darüber, was überhaupt genau patriarchale Strukturen sind, wie sie uns prägen, unser Selbstbild, aber auch unser Zusammenleben als Familien und Paare. Ja, warum das Thema Geschlecht im Patriarchat so eine große Rolle spielt und wie wir ja mehr wieder in Balance kommen können, genau, und den Körper viel mehr einbeziehen in all unsere Entscheidungen, mehr ins Fühlen kommen, anstatt ins Denken, das eben im Patriarchat überhöht ist. Ja, viel Freude mit dieser neuen Folge. Okay, liebe Pamela, ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
So schön da zu sein, Hannah. Danke für die Einladung.
Ich habe dich vor, weiß ich nicht, ist ja schon ein paar Monate her, irgendwann im Winter, glaube ich, im Equality 365, sagt man, glaube ich, Podcast von Isabel Gebin gehört. Und da hast du so über so viele Themen gesprochen, wo ich dachte, ja, darüber rede ich ja auch immer die ganze Zeit. Und ist es dann doch selten, diese kulturwissenschaftliche Perspektive auf patriarchale Strukturen ja zu hören. Und ich habe sofort gedacht, okay, die muss ich einladen in meinen Podcast. Und ja, ich würde mit dir total gerne über diese Frage sprechen nach und nach, wie wir eigentlich die patriarchalen Strukturen in uns selbst erlernen können und freue mich total auf deine Perspektive darauf und würde dich als erstes einmal bitten, uns zu erzählen, wie du denn eigentlich zu diesen ganzen Themen gekommen bist. Du hast ja schon einen längeren beruflichen Weg auf jeden Fall, der super vielfältig ist. Und vielleicht magst du uns diesen Weg einfach mal so ein bisschen vorstellen, wie du eben dazu gekommen bist, dich mit patriarchalen Machtstrukturen zu beschäftigen, auf die völlig verschiedenen Art und Weisen, auf die du das tust.
Also erstmal nochmal danke für das Intro. Und es ist ja so spannend, man weiß ja viele Dinge wirklich erst so, bei denen begreift man im Nachhinein, es hat alles total Sinn gemacht. Ne? Also an dem Punkt, an dem ich jetzt bin und stehe, und das wird bei dir ja auch so sein, dass du dich mit den Themen aus Gründen beschäftigst, die man in dem Moment, wo man angefangen hat, sich mit denen zu beschäftigen, erstmal gar nicht parat hatte. So. Ja. Das heißt, dass ich irgendwann, das ist jetzt auch schon 15, fast ja 20 Jahre her, vor 10 Jahren habe ich promoviert, aber vor 20 Jahren hat mein Interesse, mein medienkulturwissenschaftliches Interesse mit dem Text damals von Judith Butler, Undoing Gender, angefangen. Den werden einige vielleicht kennen, andere gar nicht. Auf jeden Fall ging damals mit Butler und natürlich noch mit anderen wunderbaren WissenschaftlerInnen, aber mit ihr wirklich als einem Fundamentaltext die Frage danach los, wie definieren wir eigentlich das, was wir sind, ja, in unserer Gender-Affinität, die vorher immer geframed wurde als du bist ein Mädchen und du bist ein Junge und das sehe ich und deswegen ist es auch so. Und mich hat das damals total gecatcht und ich weiß heute als jemand, der einfach sehr stark auch spirituelle Themen in den Vordergrund des Tuns stellt, dass die Geschlechtlichkeit, die eben nicht definierbar ist in uns allen, also im Sinne von wir alle haben männliche Anteile, wir alle haben weibliche Anteile und je mehr wir den jeweils in Anführungsstrichen gegengeschlechtlichen Teil akzeptieren und kennenlernen und das macht zum Beispiel eben alles, was im, ich sag jetzt mal, indischen Bereich angeht oder hinduistischen schon sowieso jeder, weil man da von Shiva und Shakti spricht oder im chinesischen Bereich TCM, Yin und Yang. Das heißt, es gab immer schon andere Kulturen, die haben das immer schon gemacht, aber unsere deutsche bzw. westliche, in dem Fall auch westeuropäische eben nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich damals gedacht habe, ah, ist ja interessant, dieses Undoing Gender. Hat mich jetzt erstmal nicht direkt betroffen im Sinne von, dass ich eine Frage gestellt habe, ob ich mich in meiner Weiblichkeit wohlfühle. Aber es hat mich interessiert, weil ich gedacht habe, ah ja, dass wir so definiert werden und bei Männern immer ganz schnell gesagt wird, das ist aber zu männlich oder zu weiblich oder eben bei Frauen, oh, die treten aber jetzt hier dominant auf. Und das war natürlich ein Thema. Jetzt kommen wir zu, wie bin ich dazu gekommen? Ich war immer schon jemand, der sehr dauerneugierig war und wollte immer Dinge aufdecken. Das heißt, mein erster Weg, beruflicher Weg, ging dann auch eben in Richtung Medien und Journalismus. Und der zweite berufliche Weg von da aus ging in die Wissenschaft. Also es ging immer schon um diese Kernfragen von, oh, wo sind Dinge, die nicht so richtig ausgesprochen werden, wo ich jetzt aber hier quasi aufdecken kann. Andere werden vielleicht DetektivInnen, ich bin diesen Weg gegangen. Und gleichzeitig war ich natürlich auch in meiner weiblich gelesenen Weise immer jemand, der eine ganz große Sanftheit und Vulnerabilität in sich getragen hat und gleichzeitig aber auch eine Lautsprecherin war. Und immer auch ganz schnell geframed wurde. Da kommt ja die Pam rein und die spricht direkt immer einfach die Dinge an. Aber ich habe selber meinen sehr stark femininen Anteil extrem unausgelebt gelassen und auch unsichtbar. Und fand das dann eben über diese Perspektive der Genderfragen ganz interessant, darüber nachzudenken, ah, wir sind mehr, ja, als irgendwie nur das, was eben auch von außen gerahmt wird, wie eine Frau zu sein hat, in Anführungsstrichen, oder eben, also ich spreche jetzt natürlich immer in Anführungsstrichen, aber das wissen deine HörerInnen, ja, die sind so erfahren durch dich. Und aber eben auch das, was ich sozusagen, also wie ich mich ausdrücke, wird sofort geframed und das macht etwas mit allem. Also das macht etwas mit der Art und Weise, wie ich mich durch die Welt navigiere, das macht etwas damit, wie ich meine berufliche Wahl treffe, das macht etwas damit, in welche Beziehungen ich setze und hat mich aber damals eben ganz stark konfrontiert mit der Frage, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu mir selbst. Und retrospektiv war eben die Frage, sich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen, vor allem auch eine Frage, wie lebe ich eigentlich, wenn ich sage, ich bin in einer patriarchalen Struktur, befinde mich in dieser und damit arbeitet natürlich die ganze Gender-Theorie auch. Aber wie lese ich mich eigentlich? Jetzt mal fernab von den Leuten, die mich lesen. Und das war ehrlich gesagt ganz disruptiv und auch erstmal radikale Selbstbeschau.
Und ja, super spannend, so viele mögliche Anknüpfungspunkte. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, oder vielleicht fangen wir einfach da an, was du als patriarchale Machtstruktur, vielleicht erklären wir das trotzdem auch noch mal. Also auch wenn es ganz viele Menschen gibt, die dazu bestimmt hier schon was wissen und auch andere Folgen gehört haben, vielleicht sollten wir da noch mal anfangen, ne? Wie würdest du aus deiner Perspektive, vielleicht auch dieser wissenschaftlichen Perspektive, oder du kannst auch gerne nochmal erzählen, wozu hast du da konkret oder womit hast du dich da konkret beschäftigt? Wie kann man die eigentlich Menschen erklären? Weil das ist ja so ein bisschen auch das Wasser, in dem wir halt ja alle schwimmen. Also wir nehmen das ja auch gar nicht so wahr.
Ich versuche das mal auf eine neue Weise zu erklären. Also so eine vielleicht, die mich, glaube ich, jetzt selber auch gerade überrascht, weil sie gerade als Gedanke reinkam. Und ich versuche es mal damit und vielleicht gibt das eine neue Lesart rein. In dem Moment, wo wir, also vielleicht das nochmal zu Judith Butler, warum ist eigentlich dieses Undoing Gender Buch so besonders gewesen oder hat so viele Wellen in der kompletten Kulturwissenschaft und über die Wissenschaft hinausgehen. Das ist also dieser Text, auch für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist wirklich ein Referenztext für sehr, sehr viele Wissenschaftszweige geworden. So. Und das wissen alle, die heute über Doppelpunkte oder Gendersternchen diskutieren. Das ist tatsächlich ein Fundament ist dieser Text, der damals eben vor jetzt war, aber auch schon über 20 Jahren wirklich aufgerüttelt hat. Und dann Butler macht ein super einfaches Feld auf, die sagt, da kommt ein Kind auf die Welt und im Kreissaal wird gesagt, das ist ein Junge oder sein Mädchen und das markiere ich und so wird das ja auch quasi dann direkt festgelegt, also wirklich auch justiziabel, sag ich mal. Ah, da hat jemand einen Penis deswegen ist es ein Junge und da hat jemand eine erstmal sichtbare Vulva und dann ist es ein Mädchen. Punkt. Zack. Also es gibt direkt dieses Andocken an, da ist ein Geschlechtsteil und deswegen ist jemand wer. Und ich würde sagen, da beginnt das Patriarchat. Da beginnt ein Framing von außen, das mir sagt, obwohl ich noch gar keine Stimme habe oder auch sowieso erstmal gar nicht befragt werde und das aber auch allen Anwesenden sagt und das auch einem ganzen Setup und eigentlich von da an auch einem ganzen Leben sagt, das bist du. Mhm. Da wird etwas deklariert. Und warum jetzt patriarchal oder patriarchale Struktur? Es geht eigentlich darum, dass etwas, und da können sich jetzt ganz viele mit mir streiten, dass ich das jetzt einfach so für mich lese. Patriarchat ist für mich auf jeden Fall etwas, wo es eine Hierarchie gibt, eine hierarchische Ordnung, zu der nicht alle Beteiligten, die betroffen sind, gefragt werden. Das ist jetzt eine ganz andere Lesart vielleicht, als viele andere das dazu haben. Das würde ich jetzt einfach erstmal hier so setzen und frame. Und das ist absolut genauso verhandelbar wie alles andere, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, das ist dann so, diese Setzung, eine Setzung vorzunehmen, ohne irgendwie die Möglichkeit für Raum zu lassen. Und ein geschlechtliches Normativ, das es ja ist, so, das ist ein Junge, das ist ein Mädchen, ist eine Setzung, zu der nicht alle Beteiligten gefragt werden. Und wir wissen alle, für diejenigen auch vielleicht von deinen HörerInnen, die sich eben in ihrer Weise des geschlechtlichen Ausdrucks auch gerade vielleicht in einem Prozess befinden, also gar nicht wissen, wo stehe ich eigentlich oder wo will ich hin oder wer bin ich eigentlich, das macht uns allen das Leben schwer. So, es macht es vielleicht auch leicht, weil wir brauchen Kategorisierung und polare Gegenüberstellungen sind dann kostbar, weil wir denken, ja, eins von beiden sind wir. Aber so ist das Leben halt nicht. Und es ist der Versuch, also eine patriarchale Struktur für mich ist der Versuch, etwas in eine Linearität zu bringen und auch eine Klarheit, die es nicht gibt. Die wieder eigentlich der Natur.
Eine Bewertung. Und diese Macht, ich würde auch immer sagen, für mich hat es auch immer mit, genau, Machtverhältnissen oder also mit einem linearen oben, unten, ja, dieser Hierarchiepyramide sozusagen. Irgendwer muss immer überlegen sein sozusagen. Also es gibt immer eine Ordnung, ja. Und jetzt denke ich direkt, wenn ich das erste Mal hören würde, würde ich mich doch fragen, warum ist denn das Geschlecht für das Patriarchat so eine wichtige Kategorie eigentlich?
Ey, was für eine geile Frage, Hanna. Also erstmal wieder so.
Habe ich gerade so gedacht, oder?
Ist einfach, why?
Warum?
Jetzt ragt, also ich glaube, jetzt dürfen wir noch mal so ein paar Jahrhunderte, vielleicht sogar auch Jahrtausende zurückgehen. Und natürlich, also man könnte jetzt anfangen mit der Bibel, mit Adam und Eva. Und natürlich einfach überlegen, wow, okay, was ist eigentlich die Initiation einer eben christlich gelesenen Kultur, in der wir nun mal auch leben, also zumindest auch wenn wir uns nicht damit identifizieren, aber sind wir das, wir sind geframed worden über Jahrtausende, über eine bestimmte Erzählung und dieses Narrativ, in dem wir eben uns tief begründen und auch transgenerational verwurzelt sind, auch eben über schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, das ist eben auch eine Lesart, in der ein erstes Machtverhältnis, nämlich dem zwischen Adam und Eva, die Initiation der menschlichen Lebensgeschichte ist. Nochmal, auch wenn man das in Frage stellt, ne, dass es das so gab. Aber es ist eine Lesart, an der alles heran oder entlang gezirkelt wurde, bis hin zu dann auch irgendwann Kreuzzügen, bis hin zu irgendwann Hexenverbrennung. Und also die Weise, wie wir Mann und Frau, und das ist spannend auch nochmal, auch wenn man überhaupt nichts damit zu tun hat, nochmal auch in Bibelstellen reinzulesen und zu schauen, okay, wie wird das eigentlich da konfiguriert? Und ich hatte jetzt einen super spannenden Austausch mit jemandem, der ganz tief verankert ist in der christlichen, also auch sowieso sehr bibelfest, aber auch einfach ganz stark, glaube ich, super inspirierende Gespräche, wo ich als jemand, der immer schon so revolut sah und alles, was so Strukturen und sowieso schon mal gegengegangen ist. Und man darf da schon noch mal genauer reingucken und schauen, okay, was steht da und was ist Interpretation? Und natürlich, das ist immer so, wenn es ein bestimmtes Narrativ gibt, dann kann man die Geschichte halt auf alle Weisen erzählen. Und was eben mit dieser, also mit der Basis passiert ist, ist, dass es eben ich würde sagen, die Basis des Patriarchats ist eine Erzählung und wir hätten sie auch anders erzählen können. Wir haben sie aber so erzählt und das hat damit zu tun, dass es relativ leicht war zu sagen, aha, da gibt es ein starkes Geschlecht. Das ist nun mal auch so, also physisch ist das auch so. Und da gibt es ein, in Anführungsstrichen, schwächeres Geschlecht. Und die haben ihre jeweiligen Rollen und wir tun gut daran, dem schwachen Geschlecht vielleicht nicht den gleichen Raum zu geben, weil dann hätten wir ja nur starkes Wesen und irgendwie funktionieren dann Dinge nicht. Da kann man auch weggehen von Geschlecht irgendwann und sagen in einem Team, ja, wenn jetzt keiner hier die Führung übernimmt, dann passiert ja nichts. Und das ist aber ganz tief in uns drinne, in uns Menschen. Also wir haben alle einen großen Wunsch danach, geführt zu werden. Und so funktioniert doch das ganze Care-System. Wir wollen, lassen uns gerne auch mal fallen und möchten auch einmal weich landen und möchten gerne auch mal nochmal getragen werden. Und wir wollen aber eigentlich auch gerne navigieren. Das sind einfach die Grundbedürfnisse und das wissen wir auch. Wir kommen auf die Welt, wir wollen Autonomie, aber wir wollen auch Bindung und Sicherheit. Und genau da dockt das Patricia an.
Das finde ich auch einfach, das ist auch ein bisschen vermutlich ja ein kulturhistorisches Missverständnis sozusagen, ist auch auf mangelndem Wissen basiert hat von Menschen über ja im Grunde auch Fortpflanzungsprozesse, ne? Also im Grunde hat man ja sozusagen diesen männlichen Beitrag an der Fortpflanzung einfach überschätzt oder ne, überhöht und so weiter. Also das hat ja auch was mit mangelndem Wissen eigentlich zu tun, das nie revidiert wurde. Also das finde ich wirklich auch krass, wie stark können so Narrative einfach werden? Oder wie kam, also dass genau man ganze Religionen sozusagen als Legitimation dieser Machtverhältnisse sozusagen geschaffen hat. Also Wahnsinn eigentlich. Es ist irgendwie ja auch beeindruckend. Ja, aber nun sitzen wir da und versuchen was umzuschreiben, was nicht so einfach ja offensichtlich ist. Zu dem, was du eben gesagt hast, geistert mir auch noch dieses binäre System ja sozusagen so ein bisschen im Kopf. Vielleicht bleiben wir da doch nochmal, also bei Geschlecht und sozusagen männlich-weiblich, also immer diese Dualität. Du hast es aber ja auch maskulin-feminin genannt, Yin und Yang und so weiter. Aber da geht es ja nicht um Geschlecht, sondern um Energie oder Qualitäten. Und vielleicht können wir da mal versuchen, die Brücke zu schlagen, dass man das uns halt nicht missversteht, ne? Also, was du ja auch gerade als Bedürfnis beschrieben hast von Autonomie und Bindung, ne? Es gibt sozusagen verschiedene Pole oder Polaritäten oder so, und die sind irgendwie mit Geschlecht verwechselt worden. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen, was sozusagen, ja, was du vielleicht auch als maskulin und feminin oder als Grundbedürfnisse des Menschen beschreiben würdest dahingehend?
Super schön, dass du das nochmal so benennst, genau. Und an dem Punkt war eben Butlers Text auch so spannend, weil es eben genau um eine, als wäre das Maskuline nur etwas, was männlich gelesene Menschen haben könnten, und als wäre das Feminine etwas, was nur weiblich gelesene. Also nochmal, jetzt, ne, wir denken nochmal an Butler und diese Initiation, da hat jemand das Geschlechtsteil und deswegen hat er auch mehr davon. So, wir können jetzt über, Energie ist genau das Feld, und ich finde es total schön, dass du den Begriff einfach nennst, deswegen anfangs habe ich was zur Spiritualität gesagt und vielleicht das mag ich jetzt gerne einmal zusammenführen.
Gerne.
Spiritualität ist aus meiner Lesart die ganz tiefe Verbindung zu mir selbst und eine Verbindung zu etwas Höherem. Das kann das Universum sein, das kann der Mond sein, das kann aber auch ihr jetzt als Hörerin sein, ja, zu etwas, was im Außen ist. Und je präsenter ich bin, desto stärker kann ich diese Verbindung zu mir selbst und eben auch zu anderen herstellen. Und das ist Energie. Das heißt, wie ich spreche, wie ich mich durch einen Raum bewege, wie ich mich mit mir selbst immer wieder in dieses Verhältnis setzen kann, hat einen absoluten Resonanzeffekt ans Außen. So. Und wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt über Qualitäten und über Energien sprechen, dann können wir uns ungefähr vorstellen, und die PhysikerInnen, und deswegen zum Beispiel Einstein wird ja ganz oft auch im spirituellen Kontext genannt, weil der hat einfach super viele Zitate gebracht, die genau da abziehen. Fast alle PhysikerInnen sind natürlich tief spirituell, weil die sich immer genau um diese Fragen gekümmert haben, ne? Wie ist die Verbindung oder was macht das an Resonanz in mir? Resonanz ist ja auch eine Energie, ist eine Form, und Einstein hat gesagt, ne, alles ist Materie, alles ist Energie. Das heißt, wenn das aber so ist, dann ist ja klar, dass wir, es gibt dann immer diesen Satz, ja, wir sind alle Sternstaub, aber im Grunde ist es auch so. Es gab diesen Knall, ne? Auch den kann man, auch diese Lesart, das ist auch ein Narrativ, kann man in Frage stellen, aber ich gehe mir jetzt mal davon aus. Und alles, was wir irgendwie an Material haben oder was sich dann eben materialisiert, ist eigentlich energetisches Potenzial, ja, so gewesen. wird jetzt nochmal, wird sich verändern. Wir alle werden ja auch dann irgendwie übergeben in irgendwas, was dann anorganisch ist, wenn wir sterben. Und das heißt aber, oder damit ist ja eigentlich glasklar, dass wir nicht nur ein Materialbestandteil sind. Wir sind mehrere. Also wir haben mehrere Hüllen, wir haben mehrere Partikel in uns drin. Und die zu lesen machen wir jetzt nicht, das würde alles fallen. Aber wir haben unterschiedliche Zustände, wenn wir allein die Hormone nehmen. Ja, wir nehmen jetzt einfach nur mal die Hormone und die bei Männern Testosteron über den Tag sicher verändert. Das heißt, Männer haben ja auch ihren Zyklus. Und Frauen haben das eben in einer anderen Kategorie. Und das verändert sich mit jedem minütlichen Weitergehen, Schreiten in diesem Leben. Also wenn wir diese Filigranität einmal greifen, dann wissen wir, dass Framings wie das ist eher männlich oder das ist weiblich oder das ist nur so oder so, das greift natürlich nicht mehr. Und es zeigt uns gleichzeitig, und darin liegt, finde ich, das große Potenzial, wie leicht und weit wir denken können. Und jetzt komme ich zu diesen Qualitäten des Männlichen und des Weiblichen, des Maskulinen, des, also Energiequalitäten, ne? Oder Yin und Yang, Shiva, Shakti. Das ist wirklich, dass wir eben eine Seite an, also wir alle haben einen Teil von Seite, der ganz fragmentarisch ist, weswegen ich zum Beispiel auch immer total so anti, jemand ist expressiver oder jemand ist irgendwie mehr nach außen gerichtet und jemand ist introvertierter. Das gibt's nicht. Es gibt immer nur eigentlich das Andro, also das Dazwischen, sowie das Androgyne auch. Das heißt, wir haben immer Anteile, die wir in unterschiedlichen Räumen, in unterschiedlichen energetischen Dispositionen leben. Fühle ich mich in einem Raum sicher? Bin ich eher vielleicht extrovertiert? Bin ich das nicht? Also jemand würde, weil ich werde immer geframed als extrovertiert. Ich bin absolut schüchtern. Wenn es hier messe, war ich jetzt auf der New Work Evolution, bin ich jemand, der einfach nur die Safe Spaces sucht, weil ich einfach immer gucke, wo gebe ich meine Energie hin? Bei Männlichen und Weiblichen ist es so, dass wir einfach eine ganz große Sanftheit in uns tragen, eine ganz tiefe Vulnerabilität und einen Space in uns, der ganz viel Intimität erst dann zulassen kann, wenn er sich sicher fühlt. Und es gibt einen anderen Teil, der ein großes Bedürfnis hat, in die Selbstwirksamkeit zu gehen, der sich ausdrucken möchte auf unterschiedliche Weisen und der darin auch gerne gesehen werden möchte, so Löwen-esk. Und diese Anteile balancieren zu können, das ist das größte Problem, vor allem im Care-Bereich. Das allergrößte Problem und auch in Partnerschaften tatsächlich.
Und ja auch in, also wenn wir den, das sind ja sowieso ja Räume, die du da jetzt genannt hast. Und vielleicht machen wir nochmal wieder den größten Raum trotzdem kurz einmal auf, auch wenn ich natürlich in die kleineren kommen möchte. Um nochmal die Brücke zu schlagen, weil im Grunde liegt es ja daran, dass es dann diese männliche Überhöhung oder ne, und damit verwechselten maskulinen Qualitäten, würde ich es mal nennen, überhöht werden ja in diesen patriarchalen Strukturen, weil sie sozusagen in eine Hierarchie gebracht werden und für besser bewertet werden als sozusagen die besseren Qualitäten. Das Lautere, sag ich jetzt mal, das, was du gerade gesagt hast, ne, das Outgoing, das Machen. Was würdest du noch sagen, was sind das alles für so Qualitäten, die im Patriarchat besser bewertet werden oder höher bewertet werden?
Auf jeden Fall ein Narrativ von immer nach vorne, immer nach vorne, immer nach vorne, immer ganz klar, es muss weitergehen, es muss weitergehen, es muss weitergehen, innehalten, auch mal einen Rückzug, eher nicht, sondern wirklich, es muss etwas passieren, es muss etwas in die Umsetzung, es muss in die Umsetzung, es muss in die Umsetzung, es laut auch gerne, ausdrucksstark und nie mit einem Bezug, also nie, ich auch jetzt hier wieder, ne? Aber nie mit einem, was heißt, zurückgucken, wenn dann nur, aber dass man irgendwas mitgenommen hat, damit es dann auch besser wird. Auf jeden Fall immer ein besser. Und nicht den, also deswegen ist Scheitern ja auch so ein Riesenproblem. Wird immer noch, vor allem muss man auch sagen, europäisch. Ne? Das ist zum Beispiel tatsächlich in den USA nochmal anders. Da wird mit Scheitern anders umgegangen. Aber gleichzeitig einem, wir bauen hier aber nichts ab. Oder wir restaurieren aber jetzt nicht das Alte, sondern dann reißen wir es doch einfach ganz ab. Machen sie noch. So. Nicht, dass das nicht auch genauso wegbrennen, verbrennen, ne? Sowieso auch als eine Energie wichtig und gut ist. Aber tatsächlich das meine ich mit der Vulnerabilität und dieser Sentenz, und ich fand das stark, Hanna, was du gerade auch gesagt hast, das Verkennen auch vor allem in dieser Leistungsgesellschaft von diese Yang-Qualitäten, das Männliche, diese ganzen Energien, die bleiben auch, egal wer welches Geschlecht steht, trägt, einfach bestehen. Und ich sage immer, und das war auch in dem Podcast mit Isabel so, das größte Problem für mich ist tatsächlich, dass immer noch zu viele Frauen diese Yang-Qualitäten so stark und auch wirklich radikal durchsetzen und diese Erlaubnis nicht herstellen, sowohl für sich nicht wie für ihre Männer oder Partner, wenn man jetzt von einer klassischen heteronormativen Geschlechtlichkeit ausgeht, zulassen. Und aber auch bei von anderen Frauen nicht. Und das ist mit, auch gerade wenn es in Führungsrichtung geht, ganz ein Riesenproblem.
Ja. Ja, ich glaube, mir war gerade nur noch einmal wichtig, sozusagen klarzustellen, dass das ja eben nicht, wie es, glaube ich, manchmal so missverstanden wird, also dass es nicht darum geht zu sagen, es gibt überhaupt männliche und weibliche Qualitäten, sondern weil das Patriarchat den Mann zur Norm gemacht hat, orientieren sich sozusagen alle, aber ne, also wer sind das männliche Qualitäten geworden, sozusagen. Super, und die Frauen orientieren sich da sozusagen mit daran. Ne? Und beide haben natürlich... Genau, diese anderen Anteile, aber deswegen können sozusagen die, so würde ich es verstehen, die Männer eigentlich ihre Yin-Qualitäten kaum bis gar nicht überhaupt nur kennenlernen und die Frauen lernen sie irgendwie schon kennen, aber müssen sie, ja, wie würdest du sagen?
Ich würde sagen, sie dissoziieren verlernen. Sich. Sie dissoziieren sich. Das ist auch der absolute Grund, warum wir uns so körperlich dissoziieren. Wir sind eine absolut entkörperlichte Gesellschaft. Und das hat damit zu tun, dass diejenigen, die das vorangetrieben haben, nämlich Schamanen, Hexen, die dann so geframed wurden. Aber das waren also diese weiblichen Urqualitäten, ja, so von na Energie reinbringen, Energiearbeit auch schon machen, die wurden halt alle auf den Scheiterhaufen geschmissen. Ne? Also in dem Moment ist das, was eigentlich die Urnatur auch von uns ist, auch eine Wildheit, eine Rohheit, auch eine Sexualität natürlich im Patriarchat absolut negiert. Das heißt, wir sind alle, darüber sichern wir die, du hast es so toll am Anfang gesagt, die Fortpflanzung und gleichzeitig ist der ganze Wesenskern des Tantrischen, des Sensuellen völlig ausgesucht.
Ja, Körper ist sozusagen komplett abgewertet, ja. Ja, und ja, da sind wir sozusagen, glaube ich, auch voll bei diesem Thema, warum diese Strukturen so erschöpfend sind, ne? Also, wenn sozusagen diese, da ist ja sozusagen diese, ja, die Balance, also nicht mehr vorhanden, würdest du das genauso sehen, dass das sozusagen der Grund ist, warum patriarchale Machtstrukturen so erschöpfend sind für alle?
Wir haben ja über das Rewriting oder Unlearning Patriarchy irgendwie so gesprochen, wenn man es so framed. Ich glaube, in dem Moment, und jetzt komme ich zurück zur Spiritualität, ja, die das so, also, ich glaube, viele können halt gar nicht mit diesem Begriff relaten, weil der ja im Zuge, ne, auch jetzt nochmal, wenn wir das jetzt einfach erstmal historisch aufarbeiten, wurde der, das hat tatsächlich mit einer Christianisierung zu tun, total negiert, weil alles, was in andere Glaubensstrukturen gegangen ist, konnte ja nicht mehr auf die patriarchale Durchsetzungskraft einzahlen. Deswegen natürlich alles mit, ja, wieder wollen Leute sich selbst näher kommen, ist natürlich problematisch, weil wenn sie sich selbst näher kommen, werden sie autarker, werden selbstbestimmter, haben halt ihre eigene Lesart von sich und begehren möglicherweise auf, will kein Mensch. Also lassen wir das irgendwie und gehen einfach weg von jemanden zu empowern, sich selbst mit sich selbst in Verbindung zu kommen und damit auch mit den anderen in ein ganz anderes Verhältnis zu kommen. Natürlich, weil meine Verbindung, wenn sie zu mir selbst stark ist und fundiert und eben spirituell auf eine Weise, und das ist eine Lesart, die ich gerne mit reinbringen will, wie ich als Kind theoretisch mal war. Also sehr klar mit, dir gebe ich die Hand als Erwachsener, dir aber nicht, da will ich nicht hin. Ne? Oder mit, das esse ich nicht. Also eine, so für mich ist Adultismus, also sprich auch die Welt, in der wir leben, wo Kinder keine Rechte im Grunde genommen haben, ja, wo wir immer noch denken, als Erwachsene wüssten wir mehr als Kinder, was einfach nicht die Wahrheit ist, sondern das sind Menschen und es sind Menschen und die einen sind größer und haben ein anderes Erfahrungsspektrum. Kein Mensch weiß, was mein Kind, das durch mich irgendwie geboren wurde, in anderen Vorleben schon erlebt hat, weil deswegen man sich ja fragt, warum ist das Kind denn schon mit so und so vielen Jahren, kann das schon direkt sich an Klavier setzen und hat eine Harmonie, ja, so das hat natürlich damit zu tun, dass uns eben Kinder so viel, ja, so sehr zeigen können, wo eigentlich Wahrheit oder was das ist. Wir korrumpieren das irgendwann, weil wir eben diese patriarchale Lesart auch auf unsere Erziehungsstruktur übertragen, auch als Mütter, ja, also dass wir sagen so von wegen, ich weiß das jetzt vielleicht einfach auch besser, so, und wir wissen eigentlich ganz oft, dass das nicht stimmt. Ja, sondern wir berechnen alle ganz oft in unserer Lebensmitte zusammen, weil wir eigentlich wieder werden wollen wie Kinder. Wir wollen meditieren, also sprich 8 Jahre vor einem Gänseblümchen hängen oder in einer Pfütze. Und wir wollen wieder diese Leichtigkeit des Schreiens. Wir wollen aufstehen und springen, weil unser Körper das sich wünscht. Wir machen es aber nicht mehr. So. Mhm. Und da kickt sozusagen die Stabilisierung rein, dass wir unsere Kinder eigentlich schon in einer patriarchalen Weise erziehen, dass sie relativ schnell wegkommen von ihrem spirituellen Wesenskern, der nämlich ganz starke Verbindung zu mir selber ist, nach einem Abnabelungsprozent von Eltern. Weil die, wenn man mit Kindern, ich hatte das auch jetzt noch mal jüngst irgendwie, zum Beispiel sagt, so, bevor wir jetzt Blumen pflücken, fragen wir die Blume, ob sie gepflückt werden will. Mhm. Und nur manche Blumen wollen gepflückt werden, manche nicht. Kinder, bam, sind sofort da drin, die steigen rein. Oh ja, stimmt, die ruft mich nicht. Erwachsene denken so, was will die Pamela? Was ist das denn für eine Spiri-Frau, die da mit Blumen... Aber Kinder haben überhaupt keine Frage. Für die ist es, die sind so verbunden, auch mit ihrer Natur, mit ihrem Umraum. So, und dieses, wir erziehen uns das selber ab, als die Kinder, die wir mal waren, reproduziert permanent eigentlich das Patriarchat weiter. Das heißt, über eine adultistische Lesart kommen wir natürlich nicht frei, sondern wir müssen aufhören, die Idee fortlaufen zu lassen, ein Hierarchieprinzip auch mit kleinen Menschen fortzufahren. Mhm. Das jetzt sagen, also wow, wie soll ich dann Kinder dann erziehen? Ich glaube, wir dürfen generell, das machen wir im Patriarchat, in der patriarchalen Struktur, zu wenig viel mehr Fragen stellen, als Antworten zu geben. Wir dürfen uns verstehen als niemals wissen, und das war für mich das Ernüchterndste nach 13,5 Jahren Lehre und Forschung oder auch nach der Journalismuszeit, warum ich das auch so jetzt nicht mehr mache, sondern Wissenschaft anders verstehe. Es gibt keine Wahrheit, es gibt kein faktisches Wissen. Es gibt immer nur ein Narrativ. Ne? Mhm. So, weil auch unsere westliche Philosophiegeschichte ist komplett weiß und männlich geprägt. Mhm. Ja. Also allein das sagt uns ja schon, wie wachsen wir eigentlich groß, welches Wissen haben wir eigentlich? Und durch wen wurde das geframed? Das bringt alles ins Wanken und das ist eine Riesenchance.
Mhm. Ja. Ja, danke, dass du auch diesen Adultismus-Aspekt da gerade nochmal reingebracht hast, weil das war für mich auch so ein Aha-Moment nochmal zu verstehen, stimmt, also genau, wir haben alle diese gemeinsame Unterdrückungserfahrung und die reichen wir halt einfach weiter. Deswegen funktioniert das einfach so gut. Eben nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern, also das ist ja auch eine kollektive Prägung natürlich total, die wir fortschreiben. Ne? Also zum Beispiel, dass Frauen sich von vornherein eben als weniger wert empfinden und so weiter und so fort. Ne? Das ist natürlich, das meine ich damit. Aber genau, wir tun es eben alle in unseren individuellen Leben, das nochmal so zu verstehen und wie schmerzhaft das einfach auch ist. Ne? Also diese, wie viel wir damit zu tun haben, ja auch als Erwachsene, uns damit zu beschäftigen und das aufzuarbeiten, das erfüllt ja auch schon sozusagen das halbe Leben. Und mein Equal Care Verständnis oder mein Verständnis von einer feministischen Elternschaft umfasst natürlich auch den Umgang mit Kindern. Es ist ja im Grunde ein riesen komplexes Thema, wo wir einfach von heute auf morgen, also wo wir einfach Schritt für Schritt, denke ich, ne, Dinge bewegen. Es ändert sich eben natürlich nicht von heute auf morgen. Genau, wir müssen ein ganzes Narrativ verändern über das Zusammenleben, überhaupt Familie, über Fürsorge und wer dafür verantwortlich ist und was das bedeutet und so weiter. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt da eben Care und die Fürsorge, wenn wir ja das Patriarchat in uns sozusagen verlernen wollen? Weil ich denke, das ist irgendwie auch immer so das Greifbarste. Wo fangen wir denn alle an? Was können wir denn alle tun, wenn wir nicht auf die großen strukturellen Veränderungen warten können und wollen? Weil die sind wir ja letztendlich. Wir sind ja Teil dieser Struktur.
Das erste, und das ist vielleicht für viele jetzt eine unpopuläre Antwort, die ich bringe, ist es, dass, ich fange anders an. In dieser Gender-Forschungsphase, die ich dann über mehrere Jahre auch hatte, war ich eine ganz, also alle Feminismus-Theorien, die es damals gab, ich habe die geatmet, ich habe nachts mit denen im Bett verbracht und durchgelesen und war wirklich ganz klar, also habe mich auch immer als eine Feministin bezeichnet. Und was ich mittlerweile verstehe, auch in diesem klar weiter lernen, das hört ja nie auf, ist, dass die Schneise in Balance muss. Das heißt, dieses ganze radikal-feministische, und da kann ich mich wahnsinnig gut mit identifizieren, ne, so aufzubegehren gegen patriarchale Strukturen, und gleichzeitig aber auch zu verstehen, was ja jetzt gerade passiert, und das betrifft dich auch in einer Arbeit total, wenn du mit Paaren einfach auch zusammen bist, ist, dass wir, mit wir meine ich jetzt uns Frauen, gut aufpassen müssen, nicht zu einer in Anführungsstrichen Enthumanisierung auch des Maskulinen quasi zu kommen, so dass eine bestimmte Form der Balance für jemanden, den wir beschämen dafür, dass er jetzt aber alles falsch macht, dass wir da nicht selber in die gleiche Rolle tappen wieder, ne, in die gleiche patriarchale Lesart. Ich nehme das sehr viel wahr. Tatsächlich, ja, das ist dann auch irgendwie so, die müssen jetzt mal machen, die sind in der Bringschuld. Und es führt zu einer, aus meiner Wahrnehmung, Perspektive, großen Unsicherheit, nicht nur bei Vätern auch, ja, so welche Rolle, was ist jetzt die meine und wo mache ich es richtig, sondern Frauen haben leider eben ganz oft, nochmal, wir sprechen jetzt hier heteronormativ und ne, das ist, aber der weibliche Anteil in uns hat ganz oft auch den Wunsch der Fürsorge, und diese Fürsorge kann aber auch manchmal in eine Sorge gehen, und aus der Sorge heraus, wenn sie nicht mehr nur für, sondern eben auch nur ein Konzept von Sorge überstülpt, ist ganz oft nicht klar, wie stark die Angst darunter ist. Also eine Angst, die ich dann übersetze, und diese Angst frame ich aber manchmal, weil ich sie selber nicht anerkennen will, und stülpe sie meinem Gegenüber über und sage, der macht was falsch. Aber ja, nicht, ich bin
total,
die Initiation.
Das erlebe ich eigentlich natürlich ganz viel.
Da wollte ich gerade sagen, und das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, wenn ich nicht selber die Awareness habe, ja, das ist eigentlich erstmal es gibt ja sowieso immer nur 50-50. Es gibt, egal, Konflikte, whatever. Und ich glaube, wir müssen unbedingt einander die Räuberleiter sein, ja. So, also wir bekommen das ganze patriarchale Thema nicht gelöst, indem es jetzt sozusagen, indem wir in einer rein feministischen Lesart bleiben, sondern es braucht die Balance. Und für uns als jetzt eben aus dieser feministischen Perspektive kommende, ist es eigentlich nur die absolute Einladung, auch hier ein Rewriting vorzunehmen, Rewriting Radikalität auch, ne, ein Stück weit. Das fängt für mich, ich arbeite viel eben oder somatisch und auch mit somatic languaging. Das bedeutet, mit welchen Begriffen arbeite ich? Was machen die als Resonanzraum in meinem Körper auf? Und es gibt zum Beispiel, ne, gerade für den Weltfrauentag auch sowas wie den feministischen Kampftag. In dem Moment, wo ich den Kampf, also einen absolut patriarchal geprägten, ein Narrativ, ja, mit reinnehme in ein Feld, muss ich mich natürlich kritisch befragen, ob das die sinnvolle Weise ist, wie ich etwas umschreibe, was ich hier eigentlich gerade programmatisch wo ganz, also weghaben will. Das ist problematisch. Das Gleiche ist mit Disziplin weiterzuarbeiten, als einem absolut wirklich für mich problematischen Begriff, der einen Resonanzraum in uns aktiviert, körperlich, was macht der mit mir, der nicht Weichheit, Wärme und Fürsorge oder Mitgefühl mitbringt. Also auch hier gut zu schauen, wo reproduziere ich auch qua Sprache eigentlich immer ein Feld, das ich eigentlich aufheben möchte.
Ja, super wichtig. Leistung ist noch so ein Begriff.
Absolut.
Weil das ist natürlich genau das, was ich ganz viel erlebe und ja auch thematisiere, dass ich sozusagen, dass der Druck natürlich, den Mütter über das patriarchale Mutterbild mitbekommen, den reichen sie ja gerne weiter, wenn sie ihn eben für sich nicht auflösen sozusagen oder sich mit ihm beschäftigen, ne, was das eigentlich alles ist. Genau, an den Partner, an die Kinder, an so. Und das, ja. Und natürlich auch diese Konkurrenz in Partnerschaften, also gerade wenn es um Thema Equal Care geht, und dann fängt man an zu rechnen und also dann entsteht sozusagen so ein neues Kampffeld sozusagen, ne, wer macht mehr und so, was problematisch ist. Also ich glaube zwar, das ist eine Brücke manchmal so, diese Sprache, die wir halt kennen, ne, oder wir müssen da oft irgendwie erstmal mit dem Rechnen sozusagen anfangen, um überhaupt was zu verändern, ne, also um ja, den Versuch von Objektivität herzustellen, der natürlich müßig ist, gerade in Bezug auf Care-Arbeit, aber ne, um sowas, dieses Gefühl von Fairness oft so ein Stück weit uns dem anzunähern, um es dann Stück für Stück immer weiter aufzulösen, ne, sozusagen, was, ja, unser Verständnis eben auch davon. Aber oft müssen wir eben, ja, erstmal aus diesem Modus überhaupt wieder rausfinden, ne, dass jeder so für sich hin, das erlebe ich wirklich viel dieses Gefühl, jeder ja arbeitet, kämpft, leistet, können wir jetzt hier irgendwelche Begriffe hier austauschen, so für sich. Ne? Das ist eben auch, finde ich, das ganz interessant. Wer sind wir denn? Wie begreifen wir uns überhaupt? Ich habe ja gerne diesen Begriff als des Teams oder ne, also Familie ist ja auch so, ja, vielleicht für manche positiv konnotiert, für andere aber auch irgendwie wiederum problematisch, weil wir immer diese Kleinfamilie vor Augen haben, ne? Also irgendwie auch so limitierend. Also ja, da fehlen uns, glaube ich, auch teilweise einfach noch so die Worte für dieses, ja, vielleicht für eine neue zukünftige Form des gleichwertigeren Zusammenlebens in, ich weiß nicht, kleinen Verbunden oder so. Wir wissen es noch nicht, ne, wie wir das tun werden. Vielleicht, was ist da für dich? Hast du da eine Vision zu diesem Thema Fürsorge, Care, wie wir das, also was, warum das auch eben total wichtig wäre, dass wir uns dieses Thema angucken und irgendwie neu organisieren?
Du hast, finde ich, eigentlich die Steilvorlage in zwei Begriffen gegeben für meine Antwort jetzt. Ich habe da eine ganz klaren Vision und Somatic Leadership oder dass die somatische Arbeit ist ja nicht umsonst da, weil ich glaube, dass das absolut unser Turning Point sein kann in einer eben dissoziierten, vom Körper dissoziierten Welt. Und du hast die Begriffe begreifen und spüren hast du nicht gesagt, sondern fühlen gesagt. Mhm. Ne? Also so. Und für mich ist das genau die Möglichkeit. Das heißt, am Ende geht es eben auch über ein Beschreiben mit Begriffen, mit auch aufzeigen, auch aufschreiben oder sichtbar machen. Aber am Ende geht es ums Gefühl. Das heißt, ich kann das natürlich alles 20 Listen aufsenden. Ich mache das, du machst das. Wenn ich aber nicht fühle, dass ich mich auf eine Weise gewertschätzt und gesehen fühle oder erspüre oder eben das auch begreifen kann, dann passiert nichts.
Ja.
Das heißt, Wir unterschätzen einfach in unserer Gesellschaft immer noch, dass alle Veränderungen, alle, nur mit unserem Gefühl und mit unserem Körper zu tun haben. Ob der mitgeht, in Resonanz geht oder nicht. Und hier, deswegen ist es für mich zutiefst spirituelle Arbeit, mit Resonanzen zu räumen. Mit öffnet sich mein Oberkörper leicht, wenn mein Partner oder meine Partnerin auf mich zukommt und etwas von mir will, oder gehe ich schon in eine innere halt Abschalten? Also ich arbeite eben jetzt auch in den Freezer so immer mit, natürlich auch mit den Körpern, ja, oder mit die Energie, die reinkommt. Und wenn ich etwas, du hast vorhin auch diesen wichtigen Aspekt der Erschöpfung, ne, des Aufreibens, also wenn ich all das nehme, was alles Erschöpfung, Aufreiben, Körper, alles mit dem Körper zu tun hat, aber den Körper nehme ich nicht in meine Heilweise rein, ja, in die Weise, wie ich etwas umschreiben will, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Deswegen ich zum Beispiel fragen, wie, was denkst du eigentlich gar nicht mehr stelle, sondern was spürst du? Mhm. Und wenn ich merke, ich spüre das immer noch nicht, auch wenn das jetzt rational, kognitiv hier angekommen ist und ich das, es ist noch nicht, dann braucht es Vehikel. Und das einfachste Vehikel für alles, das wissen alle, die mit Kindern im täglichen Austausch sind, das wissen aber auch alle in Beziehungen, egal mit wem, ist der Körperkontakt. Das ist die Art und Weise, wie trete ich denn in Verbindung? Und die beginnt vor allem bei mir selber. Die intimsten Momente erlebe ich auch in meiner Arbeit, ob das jetzt Teams oder Privatpersonen sind, aber immer dann, wenn es zum Beispiel darum geht, sich selbst zu umarmen oder sich selbst einfach, es kann jeder jetzt mal mitmachen, die rechte Hand in die linke Hand zu legen und zu gucken, wie awkward finde ich das eigentlich, mich selbst zu berühren und nicht jemand anderen. Und diese Sanftheit, diese Softness, diese erste Textur ist die absolute Grundlage für Veränderung. Und wir sparen die in den meisten Fällen aus.
Ach, ja, wir könnten da jetzt total viel anknüpfen und weitermachen. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich das Gespräch langsam beenden. Und denke aber gerade, ja, was ich zum Beispiel jeden Tag, fast jeden Tag mache, ist mich meist mittags, also jetzt bald, einmal hinzulegen und ja, zu spüren, was sich so in mir gerade bewegt. Das ist für mich gerade eine praktikable Möglichkeit, mich aus meinem Machen und Tun zu holen. Und ja, aktuell, also Sven, also ich habe da auch immer mal wieder verschiedene, also ich habe so Phasen, glaube ich, was so meine Quick-Pausen-Variante sozusagen im Laufe des Tages ist. Im Moment ist das Bedürfnis zu liegen relativ hoch, groß. Genau, das kann ja auch für andere bewegt sein. Ne? Also gibt es ja viele Varianten. Aber ich dachte gerade, vielleicht ist das ein schöner Abschluss. Vielleicht hast du noch so 2, 3 Ideen, diese Verbindung mit dem Körper, wie du gesagt hast, diese Hand in die eine Hand in die andere zu legen. Ja, was können da die HörerInnen vielleicht so ganz praktisch für sich als Inspiration mitnehmen?
Also was Einfachstes und immer wieder und so viel es über den Tag geht, ist Seufzen. Also wirklich, das habe ich gerade gemacht, total schön. Das finde ich jetzt ein schönes Intro. Das heißt, es ist alles bei uns neurosensitiv vorbereitet, jetzt vielleicht ins Seufzen zu gehen. Also wirklich einfach so, es gibt total viele, die machen das aber gerne mit tun. Ja. Das ist das Wichtige. Also das Erste dockt sich direkt an ein zweites Tool, zu tönen. Wirklich zu singen. Zu singen, zu tönen, direkt den Tanz mit reinzunehmen. Dann habe ich eine komplette, also das ist immer so in Workshops, wo so total schön, wenn ich tanze, kann man sich ungefähr vorstellen, bei wie vielen Menschen da man hardcore auf Widerstand trifft. Das ist wie jetzt tanzen, so ich wollte jetzt hier über Business-Themen und so, ne, so reden. Oder so. Und gleichzeitig auch hier wieder die Kinder, ne, die uns das so krass vor. Es gibt, wenn sie nicht motorisch eingeschränkt sind, kaum Kinder, die bei Musik nicht sofort in die Bewegung gehen.
Ja.
Wir machen das dann, aber dann denken wir, wo sind wir hier denn?
Aber wir können es mitmachen. Also ich tanze, regelmäßig mit meinen
Kindern. Toll. Und warum ist das so toll? Weil das sofort die Schranke in unserem, ich lasse jetzt mal den ganzen Frontalkortex-Kram weg, aber sofort unterbricht, dass wir an To-Do-Listen denken. Sondern wenn Musik kommt und wenn Bewegung kommt, sind wir sofort immersiv in einem anderen Vorgang, der uns das Stressen und den Mental Load und den Monkey Mind unterbricht. Hammer. Also das jetzt 2, 3 und vor allem bitte unbedingt mit den Stimmlippen, mit dem Tönen, weil das Halschakra mit das ist, was, da wird so viel oft gestaut und nicht ausgesprochen, die Wahrheit nicht gesprochen und da dürfen wir uns mal lösen. Das ginge direkt einher mit Schreien oder so, also wirklich das auch rauszulassen. Und ansonsten ist Tapping immer ganz toll, also die Hände zu nehmen und auf den Brustkorb, das hört man jetzt vielleicht nur, auf den Brustkorb zu klopfen, Thymusdrüse, auch vor allem ins Gesicht. Wirklich Kiefermuskulatur lockert, Stirn und Kopfhaut. Wenn man das kurz macht, Riesenschiff.
Ja, cool, danke. Das Klopfen und Tappen, das kann ich auch mal wieder, das habe ich lange nicht gemacht. Aber Tanzen, ja, genau. Also das ist aber auch so ein Familienritual, weil mein Mann und ich auch gerne tanzen. Und ich behaupte, ich sage auch immer, wir hätten die Pandemie nicht, es war unsere Therapie. Ich glaube, wir haben jeden Abend mit den Kindern getanzt, hatten so ein Ritual. Und ich denke wirklich rückblickend, wir hätten das, also, was heißt nicht geschafft, einfach anders, also ne, nicht so geschafft, wenn wir das nicht gemacht hätten. Es war gar nicht überlegt, das ist aber immer wieder, denke ich, das. Und dann denke ich immer, wir müssten es mal wieder ne, so ritualisieren, wie wir es da gemacht haben, weil das ist jetzt nicht mehr so, aber ja.
So das Nervensystem zu regulieren, darum geht es ja, ne? Es geht ja eigentlich am Ende immer ums Nervensystem, ist das reguliert oder dysreguliert, wenn es dysreguliert ist, und das ist es prozentual leider zu oft über den Tag und zu lang, dann braucht es diesen Release. Hammer, dass ihr das gemacht habt. Ich habe richtig Gänsehaut.
Ja, das macht immer richtig schön. Ja, aber ich finde das wirklich, dass das etwas, was denke, genau, die Pausen, diese kleinen, vermeintlich kleinen Pausen, ist ja auch schon wieder so eine Bewertung. Also nochmal so wirklich für sich zu verstehen, zu fühlen, nicht zu verstehen, aber über das Fühlen zu verstehen. Wahrscheinlich bei vielen ist das ja sicherlich so, zu merken, ja, was verändert das, ne? Im Alltag, wenn man sich diese kleinen Zeiten nimmt. Ich glaube auch, das ist ein gut, also einfach auszuprobieren, was tut einem da gut. Ja, vielen Dank für diese Inspiration. Das fände ich total schön, wenn aus diesem Gespräch oder wenn dieses Gespräch unter anderem nicht nur die Hirnwindung, da sicherlich alle ordentlich in Wallung gekommen sind, sondern auch so eine Idee daraus mitgenommen werden kann, was tue ich da für mich und meinen Körper und wie komme ich da noch ein Stück weiter in die Verbindung. Liebe Pamela,
wenn es das nur das Seufzen, sorry, und wenn es nur das Seufzen jetzt ist. Und wenn es nur das Seufzen
ist. Das Seufzen ist,
absolut. Und jeder jetzt einmal so richtig Luft rauslässt. Und wenn es das schon war, dann erinnert der Körper das schon.
Gibt es noch was anderes, was du allen ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Den ganz großen Wunsch eigentlich, dass wir uns alle gegenseitig erinnern. Und ich finde, da tragen wir auch alle eine solidarische Verantwortung, uns Intimität zu erlauben. Also eine Selbstberührung und auch eine Berührung von anderen, die jetzt erstmal bei Intimität denken, viel einfach mal sofort an Nacktheit oder so, sondern die einfach nur was damit zu tun hat, uns den Raum zu halten für Vulnerabilität. Und dass wir das vorleben, uns gegenseitig und uns da auch dass also dass wir uns Schutz erlauben, uns selbst, aber eben auch dem jeweiligen Gegenüber, weil das ist eine der Grundqualitäten des Yin, des Weiblichen, diese sensuelle Erfahrung zuzulassen. Und je mehr Sensualität, auch wenn sie awkward ist in einer Welt, die total nochmal körperdissoziiert, mechanisch und auch technisch ist, immer technischer, da diese intimen Qualitäten des Körperlichen auch einfach reinzugeben, dass wir uns daran auch halten. Und tanzen und seufzen und Laute gehören dazu. Summen.
Ja. Und ja. So. Das, ja, das passt auch so schön jetzt zu dieser Vision, finde ich, von Equal Care, dass wir eben ja genau diesen Dingen, also diese Fürsorge, dem sich miteinander wohlfühlen, mehr Raum und mehr Wert geben. Genau, ja. Das zu fördern. Danke dir total für deine Zeit und all die inspirierenden Gedanken und Ausführungen und danke.
Danke, Diana. Es war so schön.
Ja, danke dir fürs Zuhören. Wenn du dich fragst, wie du mir mal Danke sagen kannst, um diesen Podcast zu unterstützen, dann abonniere ihn unbedingt, falls du es noch nicht getan hast, und teile ihn super gerne mit anderen Eltern, die diese Folgen hier hören sollten. Und wenn du diesen Podcast gerne hörst und Lust hast, dich mehr zu diesen Themen auszutauschen, die hier besprochen werden, dann schau dir mal die Feminist Motherhood Community an. Ja, das ist ein digitaler Raum, den ich initiiert habe, um Mütter, die sich mit Equal Care-Themen und feministischer Mutterschaft auseinandersetzen, ja, einen Vernetzungsort zur Verfügung zu stellen. Und es ist ein wirklich besonderer Raum, in dem wir uns gegenseitig stärken und miteinander wachsen können, in dem ganz wohlwollender Austausch in Solidarität und Sisterhood stattfindet. Im Mai haben wir zum Beispiel über das Thema Hilfe annehmen und um Hilfe bitten gesprochen. Also es gibt immer ein Monatsthema, zu dem wir uns austauschen. Und im Juni wird das Thema Umgang mit Druck und dem schlechten Gewissen sein. Und du kannst immer 14 Tage kostenlos in die Community schnuppern und dich dann entscheiden, ob du weiter dabei bleiben möchtest. Der Link ist in den Shownotes. Ansonsten schreibe ich noch wöchentlich einen Newsletter, für den du dich auch eintragen kannst. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo weiter begegnen, lesen, hören. Viele liebe Grüße zu dir. Bis bald zur neuen Folge in 2 Wochen.